Schönen guten Morgen. Ja, freut mich wirklich, dass hier wieder so viele da sind und dass ihr froh seid, auch wieder hier zu sein, unter uns, die wir nicht wegfahren konnten oder wollten, wie auch immer. Ja, es soll heute um meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Thema gehen, Vorbilder. Wer von uns hat Vorbilder? Ja. Da ist schon einige. Nächste Frage: Braucht man überhaupt Vorbilder? Auf jeden Fall, hört man, ja. Auf jeden Fall gleichzeitiges Nicken, okay. Wozu sind Vorbilder nützlich? Zum Lernen? Sonst noch? Zum Korrigieren, genau. Was auch interessant war, dass Philipp auch in seiner Anbetung erwähnt hatte, dass ein wahrer Freund einer ist, der einen auch kritisieren darf, korrigieren darf und man es ganz anders annimmt. Ja. Okay. Um praktische Dinge abzugucken, ja, okay. Genau, ja. Welche Vorbilder aus der Bibel fallen uns ein und warum ist der oder vielleicht auch diejenige ein Vorbild? Bitte, nochmal laut. Elia und Elisa, ja. Was würdest du sagen, warum sind diese beiden ein Vorbild? Ja, ach so, okay, die beiden in Kombination, ja, sehr gut, ja.
Für mich ist David ein Vorbild.
David?
Weil er ist 100-mal gefallen und ist immer wieder aufgestanden und das ist für mich ein Vorbild.
Ja, König David, auf jeden Fall ein Vorbild. Immer wieder gefallen, auch in Sünde und in, sage ich jetzt mal, wenn man so nennen darf, große Sünde auch und trotzdem wird er ein Mann nach Gottes Herzen genannt. Ne? Ja. Bitte? Abraham, weil?
Blindes Vertrauen.
Blindes Vertrauen, sehr gut.
Hannah.
Ja, sehr gut.
Mose.
Demütig
in jeder Situation.
Genau. Es war kein demütigster Mann.
Saul.
König Saul, in welcher Verbindung?
Das negative Vorbild, wie man es nicht macht.
Achso, ja gut, okay. Ja, negative Vorbilder sind auch wichtig, ja. Sehr gut, so. Hiob, zwei auf ein, ja. Ja gut, alles klar, sehr gut, vielen Dank. Ja, mir persönlich ist die Geschichte von König Josia wichtig geworden und die können wir in zwei Büchern nachlesen. Wir lesen sie jetzt aus 2. Chronik 35, Kapitel 34 und 35. Und ja, Kinder haben zwar jetzt eigentlich Schulferien, ne? Aber man sagt ja immer, dass man nicht zu lange aus etwas raus sein sollte, damit man es nachher wieder einfacher hat einzusteigen. Ne? Und deswegen wird der kommende Text, müsst ihr auf jeden Fall gut mitlesen, weil ihr da mir gleich bei ein paar kleinen Rechenaufgaben behilflich sein müsst. Okay? Nein, okay, die haben alle Ferien. Okay, gut. 2. Chronik lesen wir mal, Kapitel 34, Verse 1 bis 8 und dann noch den Vers 19. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken. Denn im 8. Jahr seiner Königsherrschaft, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Aschera-Standbildern und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Baale ab Und er hieb die Sonnensäulen um, die oben auf ihnen standen. Und die Aschera-Standbilder und die geschnitzten und die gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Er verbrannte auch die Gebeine der Priester auf ihren Altären und so reinigte er Juda und Jerusalem. Ebenso machte er es in den Städten von Manasse, Ephraim und Simeon und bis nach Naphtali in ihren Ruinen ringsum. Und als er die Altäre und die Aschera-Standbilder abgebrochen und die geschnitzten Bilder zu Staub zermalmt und alle Sonnensäulen im ganzen Land Israel abgehauen hatte, kehrte er wieder nach Jerusalem zurück. Im 18. Jahr seiner Königsherrschaft, als er das Land und das Haus Gottes gereinigt hatte, sandte er Schafan, den Sohn Asaljas, und Masajeh, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn des Joahas, den Kanzleischreiber, um das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. Nun Vers 19 noch. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. In diesen paar Versen sehen wir einige wichtige und lebensentscheidenden Beschreibungen. Josia wird mit 8 Jahren, ne, König von Juda. Wer ist von euch hier 8 Jahre? Laura. Laura, stellst du dir mal vor, dass du jetzt Königin wärst? Ne? Dann könntest du mal das Spiel mit deinem Papa mal wirklich spielen, ne? Hier, was der König sagt, das stimmt. In der Geschichte Israels finden wir ein paar Könige, die sehr jung König geworden oder die sehr jung König wurden. Und bis zu einem bestimmten Alter sieht man dann auch, dass diese Jungen oft noch Berater oder Vormunde hatten. Bei Josia lesen wir in 2. Chronik nichts davon. Aber jedoch, wenn man die Parallelstelle zu 2. Könige hinzunimmt, wird klar, sein Vater wurde, wo er noch sehr jung war, von seinen eigenen Knechten ermordet. Und deswegen musste seine Mutter, die dort erwähnt wird, die Erziehung quasi dann alleine vornehmen. Und es ist echt schön zu lesen, welche Auswirkungen diese Erziehung der Mutter auf den kleinen König, nachher König Josia, hatte. Und da steht, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Josia fehlte sein Vater als Vorbild. Und was machen junge Menschen, wenn sie keine Vorbilder haben? Genau, Lina liegt auf den Lippen, sie suchen sich welche. Ja, sehr gut. Und ich glaube, dass Josias Mutter ihm immer wieder von dem großen König David erzählt hat. Ja, es war ja wirklich eine sehr prägende Zeit für das ganze Land Israel. Und ich glaube irgendwie, dass die Mutter erzählt hat, David, ein Mann nach Gottes Herzen, der nach Gottes Willen lebte. Und Josia wusste, so wie mein Vorfahre David, will ich auch werden. Und es steht weiter, und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich nicht ab, weder zu rechten noch zu linken. Wenn wir hier nun die Geschichte beenden würden, müsste man sich fragen, was hatte Josia nun eigentlich davon, dass er den König David als Vorbild hatte? Hat ihn das vielleicht näher zu Gott gebracht? Näher zu Gott gebracht? Ganz bestimmt. Hatte er dadurch eine Beziehung zu Gott, nur dadurch, dass er auf seinen König David als Vorbild schaute? Nein, garantiert nicht. Und das sehen wir auch ganz deutlich dann auch in den Versen, die wir auch eben gelesen haben, auch nur auf uns bezogen, nur weil deine Eltern, deine Großeltern, vielleicht deine Verwandten, Schwester, wie auch immer, eine Beziehung zu Gott haben oder vielleicht hatten, heißt das lange nicht, dass du automatisch auch eine hast. Und das Schöne an Josia war, er wusste es. Ja, in Vers 3 lesen wir denn im 8. Jahr seiner Königsherrschaft, als er noch ein Knabe war. So, genau, und jetzt kommt die kleine Rechenaufgabe. Als er im 8. Jahr seiner Königsherrschaft war, wie alt war Josia da? Ja? 16, sehr gut. Genau, und dann steht es weiter, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, wie alt war er da? Im 12. Jahr seiner Königsherrschaft? 20, genau. Mit 20 Jahren fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und der Aschera-Standbildern und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Wir sehen, der König saß nicht nur einfach rum und tat nichts, er ging tatkräftig zur Sache. Er sah das, was sein Vater Amon und sein Großvater Manasse getan hatten mit diesen ganzen Götzenbildern, war nicht recht. Und mit 20 Jahren fing er dann an, ganz Jerusalem und Juda zu säubern. Ich glaube nicht, dass damals alle so von der Idee begeistert waren, denn was bringt Götzendienst meistens mit sich? Wenn man Götzendienst betreibt. Untreue, ja, aber ich meine jetzt so auf, ich sag's einfach, auf die finanzielle Sicht gesehen jetzt, Götzendienst bringt immer Geld. Derjenige, der es betreibt und derjenige, der andere dazu anstiftet, es gibt ja so einen interessanten Satz, wenn du schnell Millionär werden willst, dann gründe eine neue Religion, weil da viele Menschen drauf hineinfallen. Ja, und dieses lukrative Geschäft drohte nun durch Josia zerstört zu werden, aber das Schöne ist, Josia lässt sich von diesem Konzept überhaupt nicht abbringen. Er zieht eiskalt durch und im Vers 8 lesen wir dann, was sich persönlich nun beim König verändert hatte. Im 18. Jahr, das sind 18. Jahr seiner Königsherrschaft, wie alt war er da? Ja? 26. Genau. Als er das Land um das Haus Gottes gereinigt hatte, sandte er Schafan, den Sohn Asalias, und Maseiah, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn des Joahas, den Kanzleischreiber, um das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. Wie wunderbar. In der Zwischenzeit hatte der König den lebendigen Gott nun für sich angenommen. Und wenn man dann weiterliest, stellt man fest, das Vorbild von König David war für Josia immer noch präsent. Jedoch wurde das Gesetzbuch von Mose, die Heilige Schrift, für ihn nun zum neuen Maßstab. Ja, in Vers 19 lesen wir dann und dann 31 noch. Vers 19, es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, als das Wort des Gesetzes gefunden wurde im Tempel, da zerriss er seine Kleider. Und dann Vers 31, der König aber trat auf das Podium und machte einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, seine Zeugnisse und seine Satzungen befolgen sollten von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um die Worte des Bundes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind. Ja, König Josia versammelte nun das ganze Volk beieinander und macht hier mit diesem Volk einen Bund, dass man nun nicht mehr diesen Götzenstandbildern nachgehen sollte und sie anbeten sollte, sondern dass hier nun ein neuer Bund geschlossen wird mit dem Herrn. Und als ich diese Geschichte so durchlas, dachte ich einfach nur, wie wunderbar wird uns das hier so vor Augen geführt, dass jeder von uns wirklich geistliche Vorbilder braucht, aber das Wort Gottes immer noch unser Maßstab sein sollte. Das führt dann eigentlich unweigerlich zu der Frage, was ist der Maßstab in deinem Leben? Wenn wir uns nur andere Menschen zum Vorbild nehmen und diese unseren Maßstab dann bestimmen, kann ich euch jetzt schon sagen, werden wir eines Tages schwer enttäuscht werden, weil es immer noch Menschen im sündhaften Körper sind, auch wenn es vielleicht Christen sind. Der ein oder andere sagt, ja, ich nehme mir extra gar keine Vorbilder, weil ich gerade nur dann enttäuscht werden kann. Aber wo beginnt es denn, Vorbilder zu nehmen? Wenn wir uns schon mit anderen vergleichen oder vielleicht Entscheidungen im Hinblick auf andere treffen, dann ist es eigentlich schon so, dass du dir jemanden als Vorbild genommen hast. Menschen können und werden uns enttäuschen. Also brauchen wir einen Maßstab, der im besten Fall objektiv, aber auch gleichzeitig vollkommen ist. Was könnte das sein? Ich denke, Gottes Wort ist wirklich der einzige Maßstab, der gleichzeitig objektiv zu jedem Menschen ist, aber auch absolut vollkommen. Und jetzt kommt der Schlüssel dafür, wie man sich ein Vorbild wählen sollte. Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Im Anfang war das Wort. Und hier ist das interessant. Griechisch steht hier das Wort Logos. Und Logos ist ein Name für den Herrn Jesus Christus. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ich glaube, diese Predigt hätte irgendetwas grundlegend Falsches, wenn man Jesus als das vollkommenste Vorbild weggelassen hätte. Jesus hat sein Leben an den Maßstab des Wortes Gottes angeglichen, als er Mensch wurde, und somit ist er gleichzeitig uns zum Vorbild geworden. In allen und den unterschiedlichsten Situationen dürfen wir von Jesus lernen, weil er vollkommen ist. Ganz anders wie ein Normalsterblicher enttäuscht der Herr uns nie. Auch wenn vielleicht jetzt jemand denkt, doch, ich hatte auf jeden Fall schon so eine Situation, wo Jesus mich enttäuscht hat, weil er auf mein Gebet entweder gar nicht reagiert hat oder vielleicht anders reagiert hat, als ich darum gebeten habe, dann muss ich leider sagen, überdenke mal bitte deine Motivation, weshalb du dich bekehrt hast. Wenn du nur eine Art Spielautomaten brauchtest, der dir zur passenden Zeit alles liefert, was du dir gerade so wünschst, dann ist es jetzt die Zeit, deine Einstellung zu ändern. Gute Vorbilder sind nur die, die selbst Jesus als Vorbild haben. Nehmen wir zum Beispiel mal den Apostel Paulus. In 1. Korinther 11, Vers 1, ist sich ganz leicht zu merken, 1. Korinther 11, 1, steht, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Und der erste Brief an den Thessalonicher zeigt uns, wie ernst Paulus seine Vorbildfunktion genommen hatte. Lesen uns mal den Text aus 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns liebgewonnen seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemanden von euch zur Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen, und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Dieser Brief zeigt uns eigentlich gleich drei wunderbare Vorbilder. Das sind einmal Paulus, Silvanus und Timotheus. Und diese drei Männer sagten sich nicht nur so, wir sind nun hier zum Predigen und ihr beherbergt uns jetzt bitte die ganze Woche und füttert uns durch und am Mittwoch und am Sonntag ist Gottesdienst. Dort werden wir dann halt auch predigen und den Rest der Woche schauen wir uns die Stadt an. Nein, sie kamen in die Stadt, arbeiteten Tag und Nacht, um niemanden zur Last zu fallen, und dabei verkündigten sie das Evangelium. Sie wandelten heilig, gerecht und untadelig unter ihnen. Sie ermutigten und ermahnten die Kinder Gottes. Und was das Resultat war, können wir schon auch in Kapitel 1, 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 6 und 7 lesen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Im Glauben zum Herrn Jesus, in der Liebe zu unseren Mitmenschen, als Vater und Mutter in der Erziehung, als aufopfernde Diener Gottes im Dienst. Ganz besonders alle Erwachsenen, die in der Gemeinde einen Dienst verrichten, ihr seid Vorbilder in allen Bereichen. Und ich glaube, dass alle Kinder auf uns schauen und sie fragen sich, vielleicht auch nur indirekt, wie verhält sich derjenige oder diejenige in dieser Situation? Dass wir Fehler machen als Erwachsene, ist nie auszuschließen und wird auch definitiv vorkommen. Doch die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Können wir zum Beispiel auch mal einen Fehler eingestehen und selbst bei Kindern um Vergebung bitten? Ich denke, es erfordert sehr viel Mut, Kraft und auf jeden Fall eine lebendige Beziehung zum Herrn. Aber nicht nur wir Erwachsene sind für Kinder ein Vorbild, es können auch Kinder für Kinder oder sogar auch Kinder für Erwachsene ein Vorbild sein. Ja, denken wir einfach nur daran, was Jesus zu seinen Jüngern sagte: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Da waren die Kinder für die Jünger ganz klar ein Vorbild. Aber auch ihr Kinder werdet ein Vorbild für eure Freunde, Klassenkameraden, Lehrer und so weiter. Wenn wir Jesus von Herzen lieben, werden wir zu Vorbildern für andere. Und Timotheus, auch noch sehr jung, so um die 20 Jahre, hatte so eine Situation zu meistern. Er wurde von Paulus in Ephesus zurückgelassen, um keine fremden Lehren aufkommen zu lassen. Ja, und dann können wir lesen in 1. Timotheus 4, 12. Doch Paulus ermutigte halt ihn in seinem Dienst und sagt, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Ein Vorbild im Wort. Halte an dem wahren Evangelium fest, auch wenn viele Verführer auftreten werden. Im Wandel, im Lebenswandel. Sei in deiner praktischen Lebensführung für alle ein Vorbild. Und lass Taten sprechen und nicht nur Worte. In der Liebe, deinen Mitmenschen gegenüber, aber besonders deinen Geschwistern im Glauben. Im Geist, du sollst voll des Geistes Gottes sein, der dich in allem unterweisen wird. Im Glauben, standhaft und unerschütterlich. Und in der Keuschheit vorbildlich, indem du rein und unbefleckt bist. Wir sehen, jeder kann ein Vorbild sein, aber nicht jedes Vorbild ist gut für uns. Der Maßstab sollte für uns immer das Wort Gottes bleiben und Vorbilder sollen für uns Menschen werden, die Jesus selbst als Vorbild haben. Das ist ganz wichtig. Und am Anfang haben wir ja zusammen so ein paar Fragen beantwortet. Und stell dir dir persönlich einfach vielleicht nochmal diese Fragen und lege nun das Wort Gottes als Schablone darüber. Wer von uns hat Vorbilder? Und wenn ja, nach welchen Kriterien wurden sie ausgesucht? Haben wir es ausgesucht, weil derjenige so sehr Jesus liebt, weil derjenige sich an Gottes Wort hält? Oder waren es vielleicht irgendwelche Nebensächlichkeiten? Braucht man überhaupt Vorbilder? Wozu sind diese Vorbilder nützlich? Jetzt die Frage dann halt an uns und an dich persönlich, was kommt heraus? Bist du ein Vorbild? Amen. Lass uns nun aufstehen und zusammen beten.